Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Die Europawahl hat für einige Überraschungen gesorgt. Eine davon ist der Erfolg von Volt. Immerhin konnte sich die Partei, von der wir beide nicht einen einzigen Politiker mit Namen kennen, 3 Sitze im Parlament sichern. Tatsächlich erhielten wir schon vor der Wahl mehrmals die Frage, warum wir in unseren Besprechungen der Wahlprogramme nicht auf Volt eingegangen sind.
Und der Grund war ganz einfach. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Partei eine Rolle spielen wird. Nun sind 2,6% der Stimmen zwar bescheiden, wir werden gleich aber sehen, dass das erstmal täuscht und wir es offenbar mit einem größeren Phänomen zu tun haben. Zuerst wollen wir aber, bevor wir uns dem ausführlich widmen, vielen Dank sagen. Wir hatten ja darum gebeten, unser neues Buch vorzubestellen mit dem Titel »Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut, das sich an Kinder und Erwachsene richtet« und in dem wir in bündiger Form unsere Kapitalismuskritik in Form einer Abenteuergeschichte präsentieren. Und wir sind sehr dankbar, dass das so viele von euch gemacht haben und hoffen, dass es dadurch auch dazu kommt, dass der Buchhandel stärker aufmerksam wird auf dieses Buch, das ja durchaus auch ein politisches Projekt ist. Vielen Dank dafür.
Hinweisen wollen wir auch auf die neue Ausgabe von Wohlstand für alle Literatur, die am kommenden Wochenende erscheinen wird. Wir sprechen über den Business-Selbsthilfe-Bestseller »Das Café am Rande der Welt« und analysieren die ideologischen Implikationen dieses sehr beliebten Buchs. Über Steady oder Patreon könnt ihr ab 3 € im Monat ein Abo abschließen und nicht nur diese neue, sondern auch alle anderen Literatur folgen und die Speakeasy-Bar-Ausgaben hören oder auch sehen.
Um den Erfolg von Volt zu verstehen, hilft es zunächst mal auf die jungen Wähler zu blicken. Da hat sich nämlich einiges verschoben in den vergangenen Jahren. Denn die Partei, die 2016 als proeuropäische Reaktion auf den Brexit gegründet wurde, kam auf 7% der Stimmen der 16- bis 24-Jährigen. Nur 11% der jungen Wähler haben die Grünen gewählt. 2019 waren es noch 34%, also mehr als 3-mal so viel. Das wird viele Gründe haben. Der Krieg in Nahost ebenso wie die Tatsache, dass die Grünen entgegen dem Versprechen das Leben für junge Menschen nicht verbessert haben.
Und interessant ist ja auch, dass erstmalig auch 16-Jährige wählen durften und man trotzdem da von den Grünen keinen Gewinn erzielt hat, wobei ja die Grünen sehr dafür waren, dass dieses Wahlalter runtergesetzt wird. Sicherlich nicht ganz uneigennützig, aber das hat ihnen jetzt dennoch nichts gebracht. Vor allem werden ja auch diejenigen, die für effektiven Klimaschutz sind, von den Grünen enttäuscht sein. Es zeigt sich jedoch auch, dass der Klimaschutz 2019 ein Trendthema war. Wir erinnern uns, Rezo und die anderen Influencer haben eine große Kampagne gestartet und haben dazu aufgerufen, dass man eine Partei wählen soll, die den Klimaschutz ernst nimmt. Dann gab es zu der Zeit den Höhepunkt von Fridays for Future. Das war eine sehr präsente Bewegung. Das Klima spielt jetzt für junge Leute eher eine untergeordnete Rolle. Und für jene, für die das Klima weiterhin das wichtigste Thema ist, gibt es dann möglicherweise mit Volt eine Alternative.
Und in geringerem Maße ist diese Wählerwanderung auch bei jenen FDP-Wählern möglich, die die Liberalen in der Ampel als reine Blockierer wahrnehmen, die nichts mehr gestalten. Die Start-up-Mentalität, die nicht zuletzt Christian Lindner mit seinen hippen Kampagnen verkörpern wollte, ist bei den Liberalen nirgends zu entdecken. Dass die FDP gegen ein Tempolimit ist, das ist das eine. Das andere aber ist nun, dass sie in dieselbe Kerbe wie die CDU und AfD schlägt, indem sie am Verbrenner festhalten will und auch sonst wenig technologieoffen auftritt. Eine liberale Programmatik, die mit Investition und Bürokratieabbau auf Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen setzt und auch in puncto Asylpolitik liberal wäre, die ließe sich problemlos unter dem Banner der FDP vertreten, das ist aber offenbar nicht gewollt. Weshalb Startup-Gründer, Marketing-Profis oder Informatiker mit einem Freundeskreis, der zu einem großen Teil aus Experts besteht, vielleicht eher zu Volt tendiert mittlerweile.
Aufgrund der Kulturkämpfe um Bratwürste und Ballermann-Lieder wird bisweilen übersehen, dass es im urbanen Raum sehr gut verdienende Menschen gibt, die ein grün-gelbes Weltbild haben und deshalb sowohl von den Grünen als auch von den Liberalen enttäuscht sind. Diese grün-gelben, zugegebenermaßen eine kleine Gruppe, könnten sich bei Volt dauerhaft aufgehoben fühlen. Im Programm zur Bundestagswahl 2021 forderte Volt einen smarten Staat. Und das ist ein interessanter Begriff. Die Digitalisierung begrüßenden Wähler haben, um im Bild zu bleiben, mit der Ampel keine besonders gute User Experience gemacht. Und konstatieren müssen wir auch, dass generell kleine Parteien beliebter denn je sind, nämlich sie erreichen in Deutschland bei jetzt der Europawahl 14,2% der Stimmen. Das sind 1,3% mehr als 2019 und 5,3% mehr als 2014. Und damals erzielten nämlich die kleinen Parteien insgesamt 8,9%. Und auch hier muss man jetzt sehen, dass es nicht grundsätzlich einen kontinuierlichen Anstieg gab, auch wenn der jetzt auf dem Höhepunkt ist. Denn 2009 waren es schon mal mehr Leute, die die kleinen Parteien gewählt haben. Aber man muss da auch
also
verstehen.
Also mehr als 2014.
Als 2014, genau, mehr als 2014. Also es ist nicht eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Und 2009 war also das Jahr nach der Finanzkrise. Und es legt den Schluss nahe, Krisen stärken kleine Parteien und die Polykrise, in der wir uns befinden, stärkt kleine Parteien besonders. Aber auch nicht alle Parteien hat sich ja noch eine Partei jetzt aufstellen lassen, nämlich die Partei der letzten Generation. Und die erhielt gerade mal 0,3%.
Und auch die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung hat entgegen allen Erwartungen keine Mandate bekommen. Der autoritäre SPD-Politiker Michael Roth kämpfte jahrelang für eine Prozenthürde, um kleine Parteien im Parlament zu verhindern, und diese soll nun 2029 kommen. Den recht undemokratischen Kampf setzt nun der keine Peinlichkeit scheuende Kevin Kühnert fort, der nach dem desaströsen SPD-Ergebnis schnell Schuldige suchte und vor einer Frikassierung politischer Interessen durch kleine Parteien warnte und für eine Hürde plädierte. Dabei zeigt ja gerade die Entwicklung von 2009 zu 2014, dass kleine Parteien sich nicht immer weiter ausbreiten müssen, wenn es attraktive Angebote der größeren Parteien gibt. Vor allem junge Leute neigen jedoch zu kleinen Parteien. Über ein Viertel der Wähler unter 25 wählte Kleinparteien.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, nochmal, wenn wir uns diese, wenn wir uns die Städte verwerten, die Aufteilung, manche Städte haben ja da auch nochmal so eine Aufteilung gemacht, junge Wähler, wie haben die gewählt? Mhm. Und da kann man ja sehen, in Frankfurt, dass, glaube ich, Volt da auf Platz 2 gekommen ist.
Ja, und überraschend,
das muss man sich mal vorstellen.
Das ist verrückt, fast noch verrückter, finde ich, aber dass die Linke sogar gar nicht so weit dahinter auf Platz 3 war. Also es war auch ein überraschend gutes Ergebnis, während die Linke ja sonst bei vielen jungen Leuten sehr große Probleme hatte. Hm. Was wir jedenfalls sehen konnten, ist, die jungen Leute, die wählen zu mittlerweile über einem Viertel, wählen die Kleinparteien. Und in der Gesamtbevölkerung kam Volt auf 2,6%. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, also von Seiten der Hörerschaft kann man sich durchaus fragen, warum beschäftigen sich Wolfgang und Ole jetzt mit dieser kleinen Partei? Könnten ja auch über die Partei sprechen beispielsweise. Das hat vier Gründe.
Ja, wir grüßen Sibylle Berg.
Wir grüßen Sibylle Berg und wir gratulieren herzlichst.
dass sie es geschafft hat.
Ja. Aber warum wir uns jetzt Volt widmen, hat nochmal einen besonderen Grund. Erstens, wir sind von dem relativ starken Ergebnis überrascht. Das hat es natürlich bei Sibylle Berg nicht. Das fanden wir selbstverständlich, dass sie gut abschneidet. Zweitens kommt die Linke auch nur auf 3 Sitze. Drittens ist Volt ein hochinteressantes Phänomen, wenn man sich ansieht, wo die Partei gewählt wurde. Und viertens ist die Partei weltanschaulich nicht leicht zu fassen.
Ja, die Wahlplakate haben vielleicht manche noch im Sinn. Da gab es Slogans wie "Sei kein Arschloch", "Für mehr Eis", "Power to the people". Was war damit gemeint? Ja, es war gar nicht so einfach rauszubekommen, aber es blieb doch hängen. Volt ist ein urbanes Phänomen. Während die Partei in ländlichen Regionen häufig unter 1% der Stimmen blieb, sieht es in den Großstädten völlig anders aus. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen Zahlen in den Raum werfen, aber um wirklich diese signifikanten Ergebnisse einmal zu benennen. In Hamburg kam Volt auf 6%, also mehr als Linke oder BSW. In Berlin war Volt mit 4,8% stärker als die FDP. In Bonn kam Volt auf 7,1%, in Mainz 7,3% und damit deutlich vor der AfD. Besonders bemerkenswert ist jetzt die grüne Hochburg Heidelberg. Die Grünen haben in Heidelberg 10% verloren. Die sind auf 26,8% gefallen. Volt hat ein Plus gemacht von 6% und erhielt dort 9,5%.
Und noch extremer ist es in Darmstadt. Dort verloren die Grünen 10,7% der Stimmen. Volt gewann 9,3% hinzu und kam auf 10,9% und ist damit nur noch 3,6% von der sogenannten Volkspartei SPD entfernt. Volt hat bereits jetzt über 100 Mandatsträger in Gemeinde- und Stadträten. Dass Volt grüne Wähler gewinnen konnte, leuchtet ein. Vermutlich sind aber auch progressive FDP-Wähler hinzugekommen. Zwar hat die FDP ihre 5 Sitze halten können, aber dies ist wohl auch der Tatsache zu verdanken, dass One-Trick-Pony Strack-Zimmermann jeden Abend im Fernsehen für mehr Aufrüstung plädieren durfte und damit ein sich nach Militarismus sehendes Publikum gewonnen haben wird. Die jungen Leute jedenfalls, die vor 3 Jahren bei der Bundestagswahl noch zu 21% der FDP wählten, haben die Liberalen bei der Europawahl nur auf 7% kommen lassen. Warum Oma Courage wählen, wenn man selbst Großeltern hat?
Und wir hatten ja auch diese vielen Debatten zwischen Stadt- und Landkonflikt, und das wurde ja immer so sehr auf die Grünen dann fokussiert, ne? Dass man sagt, ja, die Grünen machen nur für die Großstadt oder so Politik, und dabei kann man ja auch in ländlichen Regionen erleben, wie die Grünen da durchaus verfestigt sich haben, und zwar schon seit längerer Zeit. Rheinland-Pfalz wäre da ein Beispiel. Das ist nun wirklich nicht Bundesland, das aus vielen Großstädten besteht, und hier kann man aber tatsächlich diesen Stadt-Land-Konflikt und auch der Lifestyle-Konflikt, also die Lifestyle-Linke, wie Wagenknecht wohl sagen würde, also das kann man, glaube ich, viel mehr bei diesem Volt-Publikum erleben, weil das tatsächlich auch sehr stark ein Publikum adressiert, das gut verdient. Und es gibt ja diesen auch bei den Liberalen, im Übrigen bei der FDP, diesen Kosmopolitismus der gut Ausgebildeten mit Auslandserfahrungen, und das sind dann die Besserverdiener von morgen. Volt versteht sich als transnationale Partei, die in 29 Ländern in Europa aktiv ist und davon in 16 offiziell als Partei registriert ist. Es ist zweifellos ein Kosmopolitismus der Elite, der urban geprägt ist, aber dieser wird durchaus mit einer liberalen Migrationspolitik verbunden. Also diese xenophoben Töne der FDP und der CDU schrecken junge Menschen wie die jetzt eben so skizzierten ab, weshalb sie sich Volt zuwenden. Im Europawahlprogramm ist die Bekämpfung des Klimawandels auch das wichtigste Anliegen. Da heißt es, bis zum Jahr 2040 wollen wir Energieautarkie erreichen, indem jegliche Energie durch erneuerbare Energiequellen, Kernenergie und Wasserstoff in Europa produziert wird. Zwei Dinge sind hier auffällig. Wie CDU und FDP hält auch Volt die Atomenergie für eine sinnvolle Alternative. Zugleich geht es um Energieautarkie, also verknüpft wird diese Transformation mit dem geopolitischen Projekt. So wundert es nicht, dass Volt einen gemeinsamen europäischen Verteidigungshaushalt mit einer eigenen Armee will und sich der feministischen Außenpolitik verschreibt.
Sprechen wir zunächst einmal über die militärischen Ambitionen. Gewollt ist eine stehende europäische Interventionsstreitkraft mit 60.000 Soldaten. Zitat: Ihr Hauptzweck besteht darin, als erste Eingreiftruppe auf Bedrohungen der territorialen Integrität der EU zu reagieren und die nationalen Streitkräfte zu ergänzen. Eine europäische Rüstungsindustrie und Strategie soll aufgebaut werden. Jedoch geht es hier nicht um einen Weg der Loslösung aus der amerikanischen Hegemonie, wie jemand wie Macron es mitunter wünscht, denn die Streitkraft soll auch der NATO zur Verfügung stehen. Und zudem spricht sich das Programm für die Errichtung einer EU-NATO-Strategie-Koordinierungsgruppe aus. Mit anderen Worten, die EU soll ein wichtiger militärischer Akteur werden, der jedoch im Rahmen der NATO und nicht eigenständig agiert. Und nur dort, wo die USA kein Interesse an einer Unterstützung haben, soll Europa selbst handeln. Und deshalb wird auch eine Übertragung der Kontrolle über das französische atomare Abschreckungspotenzial auf die europäische Regierung angestrebt, was einen Souveränitätsverlust für Frankreich bedeuten würde, von Macron jedoch immer mal wieder ins Spiel gebracht wird. Zugleich, es leben die Widersprüche, strebt man auf globaler Ebene die atomare Abrüstung an.
Ja, das ist ganz eigenartig, denn gemeint ist nicht, dass man eine generelle Abrüstung anstrebt. da man ja eine europäische konventionelle Schlagkraft fordert und wir werden noch sehen, der militärisch-industrielle Komplex soll hochgezogen werden in Europa. Und das heißt dann im Programm, also diese Schlagkraft, die da errichtet wird aus so einem stehenden Heer, soll eine breitere Palette von Optionen entlang der Eskalationsleiter bieten und die Abhängigkeit von nuklearer Abschreckung, wo immer möglich, minimieren.
Bedeutet also, anders gesagt, angestrebt wird eine Welt, die zwar die atomare Eskalation unwahrscheinlicher werden lässt, jedoch zu dem Preis, dass wieder mehr konventionelle Kriege geführt werden können. Das ist ein allgemeiner Trend. Männer werden mit leidlich fortschrittlicher Ausrüstung in den Krieg geschickt, um geopolitische Konflikte auszutragen. Und dieses Verschleißen von Menschenleben wird billigend in Kauf genommen, um Interessen durchzusetzen. Damit befreit man sich aus der Pattsituation, in die einen atomare Sprengköpfe eigentlicher versetzen. Man liest mitunter in diesem Programm merkwürdige Sätze. Zum Beispiel, eine Mehrheit der europäischen Bürger möchte, dass die EU eine stärkere Rolle bei der Verteidigung spielt, was zu mehr Sicherheit, Vielfalt und Wohlstand für alle ihre Einwohner führen würde.
Es ist schon fraglich, ob immer mehr Aufrüstung für mehr Sicherheit sorgt. Warum aber eine Militarisierung ein Beitrag für die Vielfalt ist, wird niemand erklären können. Man sieht aber daran, wie die hippen Eliten denken. Inzwischen ist es schon Vogue, wenn man Panzer baut. Starship Troopers lässt grüßen. Und Wohlstand für alle entsteht definitiv nicht durch Aufrüstung, da Aufrüstung sehr klimaschädlich ist, Ressourcen und Arbeitskräfte verbraucht, die woanders benötigt werden. Man kann zwar das BIP mit Aufrüstung steigern, aber das steigert nicht den Volksreichtum. Interessanterweise kritisiert Volt ja auch eine nur auf das BIP ausgerichtete Wirtschaftsrechnung. Volt versteht es aber, alles in hübsche Formulierungen zu kleiden, so hofft man auf eine, wie es heißt, gemeinsame Militärkultur, als ginge es darum, ein schönes Brauchtum zu etablieren.
Ja, oder Militärkultur klingt so ein bisschen wie neue Unternehmenskultur, also wie so der Geist des Kapitalismus, also dass man dann irgendwie bald mit dem, weiß nicht, Verteidigungsminister Tischkicker spielen darf, bevor er einen dann in die Schlacht schickt oder so, ich weiß es nicht, etwas eigenartig.
Alles möglich, ja.
Alles möglich heutzutage. Mit dem Wunsch nach einem großen militärisch-industriellen Komplex gesellt sich Volt zu den Grünen und zur CDU. Im Programm fordert man eine Integrierung der EU-Verteidigungsindustrie in den Binnenmarkt. Nationaler industrieller Protektionismus soll abgebaut werden, um erhebliche Skaleneffekte zu schaffen. Dies wird durch die Schaffung von EU-regionalen Verteidigungsindustrie-Hubs um führende Länder ersetzt. KMUs und Unternehmen in benachbarten Mitgliedstaaten sollen daran beteiligt werden. Auch das sind Zitate für die Ewigkeit. Erst hier werden die Militärhubs geschaffen. Also eine wunderbare Verbindung von Militarismus und Start-up-Sprech. Darüber hinaus scheint Volt eine ähnliche Blockbildung wie Joe Biden und Ursula von der Leyen anzustreben, wenn es heißt, dass eine Zusammenarbeit anzustreben sei mit anderen Ländern, die politische Normen, Werte und Interessen mit der EU und der NATO teilen. Volt bietet hier also eine Mischung aus FDP, Union und Grünen an, die aber noch etwas forscher auftritt, da eine Verdreifachung des EU-Haushalts gefordert wird.
Wir können ja auch mal festhalten, dass diese Positionen, die vertreten werden, so ein Mischmasch sind aus ganz verschiedenen Positionen, die aber vertreten sind von den verschiedenen Parteien. Und das wird jetzt hier, sagen wir, um in diesen Bildern zu bleiben, eigentlich nur noch mal so ein bisschen skaliert. Und sicherlich kann man an dem Erfolg von Volt auch gut ablesen, dass sich diese Parteien, die größeren Parteien, nicht mehr darauf verstehen, eine größere Binnenpluralität zuzulassen oder sie ja in irgendeiner Weise für Außenstehende attraktiv erscheinen zu lassen. Denn eigentlich könnte man ja sagen, wenn man jetzt solche Auffassungen vertritt, dann ist man ja auch schon in anderen Parteien möglicherweise gut aufgehoben. Und das ist aber offenbar so, dass hier Leute, die eher nicht im politischen Betrieb vorher waren, von außen drauf blicken und sagen, ja, sind schöne Ansätze, aber wir müssen das alles nochmal smarter machen, ne? Es ist, finde ich, eine interessante Verschiebung, weil es jetzt nicht so einen totalen Paradigmenwechsel im Ganzen darstellt, dass man sagt, okay, diese Partei hat es aber auch wirklich gebraucht, denn das hätten die anderen ja gar nicht gemacht. Und hinzu kommt ja auch, dass Volt mit dem sozial-liberalen Etikett versehen wird. Und blicken wir auch da mal auf das Soziale. Schon zur Bundestagswahl sprach sich Volt für 13 Euro Mindestlohn aus. Außerdem sollte das Schonvermögen für Bürgergeldempfänger auf 60.000 Euro und dann 30.000 Euro für jede weitere Person Personen in der Bedarfsgemeinschaft erhöht werden. Momentan sind wir dabei 40.000 Euro plus 15.000 Euro pro weitere Person. Also hier überholt Volt die SPD von links. Im Europaprogramm heißt es dann, Respekt und Würde sind Grundpfeiler unserer Sozialpolitik. Dazu gehören robuste Arbeitnehmerrechte, angemessene Löhne, Gesundheits- und Sicherheitsschutz, Gewerkschaftsrechte und flexible Arbeitsvereinbarungen. Ein umfassendes soziales Sicherheitsnetz soll sich entfalten und sowohl Arbeitnehmer, Unternehmer oder Freiberufler zugutekommen. Es soll die Möglichkeit geben, Risiken ohne die Bedrohung finanziellen Ruins einzugehen. Also das richtet sich ja nochmal vor allem an die Unternehmer. Das ist alles sehr wenig konkret, lässt aber den Schluss zu, dass man hier sowohl die Seite der Arbeiter wie die des Kapitals miteinander versöhnen will. Es geht definitiv nicht um Klassenpolitik, sondern durch das Programm zieht sich die Idee, dass hohe Standards, gute Löhne, faire Arbeitsmigration innerhalb Europas nützlich für alle sein werden. Es ist freilich naiv, die Klassengegensätze auszublenden, wenngleich die Ziele mitunter sozialdemokratisch sind und, seien wir auch ehrlich, oft ignoriert die SPD auch die Klassengegensätze.
Ja, und dass man jetzt so stark sagt, man will ein soziales Sicherungsnetz nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Arbeitnehmer, für Gründer und für Arbeitgeber, für Gründer und so. Das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man einfach generell eine stärkere Gründerkultur fördern will, die aber natürlich nicht nur aus Leuten besteht, die es ohnehin dicke haben. Also klar, wer jetzt sehr viel Geld hat, der gründet dann eine GmbH und der hat dann eine begrenzte Haftung. Das heißt, wenn das Projekt an die Wand gefahren wird, dann ist es auch eigentlich wurscht. Der muss nicht mit dem Privatvermögen haften und der hat weiterhin ein sehr angenehmes Leben. Das kennt man ja von vielen Startup-Gründern auch, dass sie einfach so ein Startup nach dem anderen gründen und das fällt denen gar nicht auf die Füße. Das ist völlig normal, dass man da 5, 6 oder 10 Startups gründet, bis irgendwann mal eins wirklich fruchtet. Man musste ja selbst überhaupt nicht quasi die Scherben aufsammeln. Und da ist hier dann so die Idee gut für die kleineren Gründer, die man sicherlich auch fördern möchte. Für die tut man da also sowas, indem man die auch ein bisschen mehr in den Fokus der Sicherungssysteme rückt. Es gibt im Programm ansonsten tatsächlich
sehr was ja nicht falsch gedacht ist, ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass gerade die Startup-Kultur immer mehr vom alten Geld geprägt ist. Also das heißt, da kommen Leute mit viel Geld im Rücken, aber möglicherweise mit nicht so viel Talent. Man kauft sich noch schnell die entsprechenden Sneaker, um nicht allzu sehr aufzufallen, aber die Leute, die vielleicht wirklich gute unternehmerische Ideen haben, kommen nicht zum Zuge, weil ihnen das Kapital fehlt.
Und auch darüber hinaus gibt es in diesem Programm, muss man der Fairness halber sagen, ausführliche und durchdachte Vorschläge, wie man Arbeitsmigration innerhalb der EU für die Arbeiter fairer gestaltet. Und Volt denkt dabei Europa als Ganzes. Häufig ist vom europäischen Föderalismus die Rede, was meint, angestrebt wird langfristig eine EU als Vereinigte Staaten von Europa. Und dieses Konzept wurde ja einst auch von Ulrike Gero vertreten, bevor sie sich in eine andere Richtung bewegte mit Obi
Wan. Das hast du aber nett gesagt.
Ja, mit Obi Wan Orbi und Darth Vader. Wir erinnern uns. Dieses Konzept, ja, das blüht hier quasi wieder auf bei Volt. Und konkret soll die Souveränität der Nationalstaaten beschnitten werden. Und das wiederum ist für CDU, SPD, FDP und letztlich auch für die Grünen nur bedingt annehmbar, da alle Parteien in ihren Programmen nationale Interessen priorisieren. Eher deckt sich hier Volt mit den Linken, während AfD und BSW, wenn auch sehr unterschiedlich, nach mehr Souveränität für die Nationalstaaten trachten.
Die EU soll selbst Steuern erheben können, während die EZB nicht nur auf Preisstabilität, sondern ebenso auf Vollbeschäftigung ihr Handeln ausrichten soll.
Letztendlich womit man sich lautet, übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, auch an den USA natürlich orientiert. Ja, ne? Also dass quasi man sagt, man will wie die Federal Reserve Bank nicht nur Preisstabilität, sondern auch quasi eine Senkung der Arbeitslosigkeit als Ziel der Zentralbank setzen, orientiert man sich natürlich auch an der Fed. Und auch das deutet diesen transatlantischen Charakter der Partei ja nochmal gut an.
Letztendlich lautet das Ziel, Zitat, die EU wird schrittweise in einen einzigen Wahlbezirk umgewandelt, in dem die Wähler ihre Vertreter aus transnationalen Listen wählen. Den Wählern wird die Möglichkeit gegeben, 2 Stimmen abzugeben, und zwar einmal eine aus dem nationalen Wahlkreis ist dann angedacht und eine aus von einer europaweiten Liste. Das wäre also eine radikale Schwächung dann auch der nationalen Parteien, der Regierungen. Und es stellt sich dann auch die Frage, ob das wünschenswert ist, aber Vielleicht stellt sich die Frage auch gar nicht, denn erstmal muss man sich fragen, ist das machbar? Ist es irgendwie denkbar, dass sowas kommt? Und ich glaube, da können wir schon sagen, niemals.
Ja, denn nicht nur Deutschland, sondern auch alle anderen Länder wollen nicht immer mehr Handlungsspielraum abgeben. Also man regiert ja auch nicht, um dann seine Macht zu delegieren, sondern man will ja eigentlich schon normalerweise dann selbst regieren dürfen. Und nicht nur Orban oder Meloni würden sich so einer Idee nicht fügen. Volt will nämlich eine, Zitat, Beschleunigung von Vertragsverletzungsverfahren, die auf Situationen zugeschnitten sind, in denen eine unmittelbare Bedrohung für die demokratischen Werte, die Menschenrechte oder die Rechtsstaatlichkeit besteht. So wird sichergestellt, dass die EU Verstöße gegen das EU-Recht durch robuste Mechanismen zum Schutz unserer Grundwerte unverzüglich stoppen kann. Und damit nicht genug, gefordert wird die Einrichtung von Frühwarnsystemen, die präventive Schritte auslösen, um die Situationen früh zu bewältigen, bevor sie weiter eskalieren. Das heißt, präventiv soll Brüssel den nationalen Regierungen auf die Finger hauen dürfen. Das ist auch demokratietheoretisch nicht ohne, da die nationalen Regierungen schließlich gewählt sind, auch wenn einem gewisse politische Umtriebe sicherlich nicht gefallen mögen.
Man kann natürlich auch fragen, bei so einem Wahlkonzept, dass da das Parlament, das EU-Parlament so stärkt, ist es ja auch möglich, dass da sich einfach dann die Rechten durchsetzen. Dass man sagt, auch die Leute von Geert Wilders, die finde ich so toll, die kann ich jetzt sogar von Deutschland aus nach Brüssel wählen. Ja, also diese Dinge sind ja auch alle damit möglich. Also da ist viel Konfliktpotenzial. Man möchte auch ein gesamteuropäisches Netflix haben quasi, also dass man so die öffentlich-rechtlichen Anstalten nochmal so zusammenbindet. Und man möchte auch so eine Art Vereinheitlichung der Sexualkunde im Unterricht haben auf europäischer Ebene. Und da stelle ich mir schon schöne Diskussionen vor mit Polen, Ungarn, ja, und so ganz vielen anderen Ländern.
Ja, das wird sicherlich erfreulich.
Die werden sich sehr freuen, die werden unsere Schulbücher wahrscheinlich sofort übernehmen. Diese von Volt angestrebte Kränkung der nationalistischen Denkweise zeigt sich auch beim Thema Steuern. Volt will die Einführung eines zentralen Vermögensregisters. Da heißt es, dabei sollen Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden, zum Beispiel aus nationalen Steuer- und Grundbuchregistern. Das EU-Finanzministerium soll die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen. Und darüber hinaus sollen EU-weite Mindesteffektivsätze für Schenkungs-, Erbschafts- und Vermögensbesteuerung eingeführt werden. Da ist dann auch die Freude in Deutschland groß. Und weiter heißt es, die Mitgliedstaaten müssen dazu verpflichtet werden, nationale Register zu führen, damit Immobilieninvestoren sich nicht länger hinter anonymen Tarnfirmen verstecken können. Also ausdrücklich sage ich hier, das sind wirklich gute Vorschläge. Aber ja.
Ja, auf das aber kommen wir später nochmal zu sprechen, wo es dann irgendwie etwas schwierig wird. Man spricht sich des Weiteren für die Einführung einer effektiven Mindestkörperschaftssteuer aus, die 22% betragen soll. Und diese liegt momentan in Deutschland bei 15%. Mit der Steuer werden juristische Personen, also Kapitalgesellschaften, Genossenschaften oder Stiftungen besteuert. Und wie Volt zu Steuern steht, verrät ein Blick in das Programm zur Bundestagswahl 2021. Gucken wir mal auf das Stichwort Gewerbesteuer. Da ist zu lesen, die Gewerbesteuer führt nicht nur dazu, dass deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb einen Standortnachteil haben, sondern erweist sich auch als hochgradig unzuverlässige Einnahmequelle für Kommunen, gerade in Krisenzeiten. Diese sollten dafür stärker an der Körperschafts- bzw. Einkommenssteuer beteiligt werden, sodass sie finanziell nicht schlechter gestellt sind als vorher. Also die Abschaffung der Gewerbesteuer, das ist eigentlich ein lang gehegter Wunsch von FDP und Teilen der CDU. Und da Volt sich ja als eine Partei für Unternehmer versteht und auch selbst wie ein Startup auftritt, verwundert diese Forderung nicht so sehr.
Weiter heißt es, durch eine Reform der Gewerbesteuer hin zu einer Integration unter anderem in die Körperschaftssteuer reduzieren wir die Komplexität und erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Steuerbelastungen auf Unternehmensseite. Durch eine langfristige Aufkommensgarantie stellen wir sicher, dass Kommunen mit der Umstellung der Finanzierung nicht schlechter gestellt werden. Die Frage ist natürlich, ob das gelingen kann. Sehen wir uns auch mal die Fakten an. Die Gewerbesteuer bringt jährlich ca. 75 Milliarden Euro ein und sie fließt nicht an den Bund, sondern an die Gemeinden, die damit Infrastruktur erhalten, Kindergärten bauen oder Schulen. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Gemeindesteuer. 40% der Gemeindesteuererträge sind Gewerbesteuererträge. Es stimmt, dass die Gewerbesteuer relativ kompliziert erhoben wird, bei Unternehmen viel Bürokratie verursacht und sich die Gemeinden in Konkurrenz gegenüberstehen, da sie den Hebesatz selbst festlegen können und so einem Unterbietungswettbewerb ausgesetzt sind. Wie jedoch sieht denn die Alternative aus?
Ja, das Geld soll von Steuern kommen, die durch den Bund erhoben werden. Bei all dem dominiert ein meritokratisches Weltbild. Der Leistungsgedanke wird großgeschrieben. Volt will keine Erbengesellschaft. Unternehmerische Tätigkeit soll belohnt werden und deshalb soll sowohl die Gewerbesteuer wegfallen. Außerdem sollen die Unternehmenssteuersätze in Deutschland in Richtung eines mittleren europäischen Niveaus gesenkt werden. Und dabei soll auch der Soli abgeschafft werden. Jedoch soll zugleich die Kapitalertragssteuer auf insgesamt 35% angehoben werden. Das bedeutet, nicht unternehmerische Tätigkeiten werden höher besteuert.
Davon also zum Beispiel Aktienportfolios oder so werden natürlich dann mehr besteuert. Bei Aktiensparen übrigens will man dann gewisse Ausnahmen machen, dass man nicht jetzt plötzlich Leuten die Rente mehr wegsteuert, die sie privat angelegt haben.
Und davon, von diesen verschiedenen Steuerpolitiken verspricht man sich tatsächlich mehr Einnahmen, die den Ausfall der Gewerbesteuer kompensieren. Das mag in der Theorie funktionieren, wenn man sich dem jedoch strategisch nähert, ist es eher wahrscheinlich, dass sich Volt mit anderen Parteien gegen die Gewerbesteuer verbündet, ist aber versäumt wird, für die Gemeinden andere Einnahmen sicherzustellen.
Und ich frage mich auch, ob die Gemeinden das hinnehmen. Also wir könnten mal eine eigene Folge über Gewerbesteuer machen, wo da die Probleme sind. Die Sache ist ja, die Gemeinden haben es da noch selbst in der Hand. Wenn das alles erstmal über den Bund fließt und der dann wieder verteilt, dann kann man sich ja vorstellen, was da für Rivalitäten entstehen können und dass dann möglicherweise dann auch Gemeinden plötzlich von der Berliner Politik verlassen werden. Hier haben sie es noch fest selbst in der Hand. Naja, schauen wir uns noch die Einkommensteuer an. Hier soll der Spitzensteuersatz leicht erhöht werden, der Soli aber wegfallen. Ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro, bei Ehepaaren dann 300.000 Euro, fällt ein Spitzensteuersatz bei Volt von 53% an. Momentan liegt ja der Spitzensteuersatz bei 45% und er fällt auch erst bei 277.000 Euro beziehungsweise 555.000 Euro an. Und dazu kommt dann derzeit der Soli von 5%. Volt es in der Besteuerung also progressiver als die Ampelparteien. Zudem wird eine, wie es heißt, auskömmliche Rente ab 40 Jahren Erwerbsarbeit gefordert, was auch ein Kontrapunkt ist zu FDP und CDU. Und ein weiteres Ziel ist die Tarifbindung, die soll auf 75% gebracht werden und der Mindestlohn soll an die Inflationsrate in Deutschland angepasst werden. Das wäre tatsächlich eine sehr sinnvolle Maßnahme und nach diesem Modell sind ja zum Beispiel auch die Diäten von Bundestagsabgeordneten gestaltet. Das wäre in der Tat ein Fortschritt.
Sicherlich klingen noch so manche Passagen wie von der FDP. Etwa, wir unterstützen eine Grundbildung in finanziellen und wirtschaftlichen Themen. Durch das vermittelte Wissen, vor allem im Bereich des Vermögensaufbaus, wollen wir die soziale Mobilität in der Bevölkerung erhöhen. Nun, das ist sicherlich fragwürdig, denn soziale Mobilität gelingt ja nicht allein durch clevere Geldanlagen. Man braucht beispielsweise überhaupt erstmal Geld, das man investieren kann, damit einem so eine Geldanlage irgendwie hilft.
Stimmt. Aber
ja, das ist irgendwie hakelig, aber in der Kombination mit einer beispielsweise progressiven Besteuerung kann man tatsächlich von einem sozialliberalen Programm sprechen. Vieles ist aber auch völlig unausgegoren. Etwa spricht man sich für ein europäisches Grundeinkommen aus, das sich aus einer negativen Einkommensteuer ergeben soll. Und dieses Grundeinkommen soll regional unterschiedlich ausfallen, mindestens aber 500 Euro betragen. Warum man nicht einfach für höhere Sozialleistungen plädiert, liegt wohl daran, dass Grundeinkommen besser klingt. Blicken wir nun noch auf das globale Terrain und das Klima. Volt will die Einberufung einer parlamentarischen Versammlung der Vereinten Nationen und dies schließt ein, Vetos durch ständige Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen abzuschaffen. Das ist wirklich ein Kracher und stattdessen soll ein Wahlsystem eingeführt werden, das die Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten berücksichtigt.
Das heißt, die UN gibt dann den Ton an, das heißt auch USA, China oder Russland müssten sich dem fügen. Und könnten dann nicht sagen, ja, aber wir machen das jetzt trotzdem so, das ist dann einfach nicht mehr denkbar. Und der Vorschlag ist sicherlich gut und wird ja auch von UN-Leuten immer mal wieder vorgebracht, aber er ist unrealistisch. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass Volt wirklich will, dass er umgesetzt wird. Ich finde überhaupt bei den Programmen interessant. Und das ist vielleicht etwas, was man was ich jetzt einfach mal jungen Leuten zuschieben würde, dass das bei denen besonders ausgeprägt ist. Und das ist gar nicht bös gemeint, sondern eher so als Warnung, was man auch gerade bei den Grünen erleben kann, ist, dass sie nicht ein Bewusstsein für Macht entwickeln. Also was es eigentlich heißt, wenn man in die Politik geht oder politisch etwas gestalten will, dass es da um Macht geht und dass es nicht um die smarteste Lösung geht oder das tollste Argument. Und dieses Machtverständnis, das scheint auch mangelhaft zu sein bei Volt, weil vieles einfach naiv ist oder jetzt auch hier diese Idee von der globalen Welt, die auch global gelenkt wird, was ja sinnvoll ist, aber zugleich vertritt ja auch Volt klar die Positionen des Westens bzw. der NATO. Wenn die UN dann nicht mehr ein zahnloser Tiger wäre, wie sie es jetzt ist, und das Vetorecht abgeschafft würde, müssten sich die NATO-Staaten von ihrer Hegemonie verabschieden. Das restliche Programm liest sich aber so, als wolle man eigentlich diese Hegemonie weiter stärken. Man muss jetzt auch wiederum sagen, das meint aber nicht Abschottung. Ja? Also da gibt es auch jetzt wieder was anderes, ne? was vielleicht sogar eine Tür zu den Linken öffnet, also dass auch Volt hier ein paar linke Wähler bekommen hat. Gewollt ist zum Beispiel eine Anerkennung einer rechtsverbindlichen Definition von Klimageflüchteten. Da heißt es muss gewährleistet sein, dass der Begriff im Rahmen internationalen Rechts aufgenommen wird und die Ausweitung humanitärer Visa auf Klimageflüchtete erfolgt. Generell ist Volt in puncto Flucht die nach den Linken progressivste Partei.
Und das Klima ist das wichtigste Thema für Volt. Angestrebt wird die Initiierung eines Gesetzespakets für den Klimanotstand, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 80% zu reduzieren. Erreicht werden kann dies durch Förderung eines Net Zero Industry Acts durch EU-Finanzierung. Die Richtlinie über Industrieemissionen soll ausgeweitet werden, zum Beispiel auf alle Arten der industriellen Tierhaltung. Klimaschädliche Subventionen will Volt abschaffen, Subventionen für den Schienenverkehr hochfahren und zugleich gehe es darum, Methoden der Kohlenstoffbindung zu entwickeln. Es ist diese Mischung aus Investition, Innovation, CO2-Reduktion durch Verbote und Bepreisung, manchmal in Silicon Valley-Rhetorik vorgetragen, die bei enttäuschten Grünen und Liberalen funktionieren könnte und möglicherweise auch einige CDU- oder linke Wähler anspricht.
Volt tritt disruptiv und Staatsdrang zugleich auf. Das macht sie für ein progressives, bürgerliches, gut verdienendes Lager wählbar. Problematisch ist, dass viele Forderungen nur mit einer neuen EU-Verfassung umsetzbar wären, was unwahrscheinlich ist und somit Folgendes passieren könnte. Die eher neoliberalen Punkte werden realisiert, wenn man dann sich einer Fraktion anschließt. Aber die sozialen Ausgleiche, die das Programm fordert, fallen unter den Tisch. Amüsant ist noch, dass das EU-Wahlprogramm am Ende eine Kostenaufstellung macht. Also was würde das alles kosten, wenn man das durchsetzt, was Volt plant? Dann sind das 5.452.156.000.000 €, die das kostet. Und dann rechnen die aus, wie viel das aber einbringen würde, weil sie ja auch Steuern erheben. Und dann hat man am Ende sogar ein positives Gesamtergebnis, sagen sie, nämlich 141.973 € sind sie dann im Plus. Ich würde sagen, die Rechnung ist ein bisschen unseriös. Das ist sehr von einem scientistischen Weltbild geprägt, dass man einfach mal alles schon mal durchrechnen kann. Aber ja, netter Versuch.
Ja, ist ganz lustig, weil die Konsequenzen, die das hat, wenn man so stark in Steuer- und Wirtschaftspolitik eingreift, die sind ja doch enorm und man kann ja überhaupt nicht sagen, welche Auswirkungen das dann hätte auf Wachstum, Konjunktur, pipapo, wie das sich dann auf Steuereinnahmen auswirkt. Von daher ist diese Rechnung natürlich eher eine Milchmädchenrechnung und man muss auch sagen, ein Plus von 142.000 € über 5 Jahre, ja, also da sprechen wir hier wirklich von, 30.000 €, nicht mal 30.000 € plus pro Jahr, die dann quasi da aus diesem gesamten Haushalt rauskommen, das halte ich jetzt doch wirklich für eine zu vernachlässigende Summe Geldes. Da können vielleicht die EU-Parlamentarier irgendwie einmal in der Legislaturperiode noch extra essen gehen. Derzeit laufen jedenfalls die Verhandlungen mit der Grünen und der liberalen Fraktion im EU-Parlament. Volt hatte sich das vor der Wahl offen gehalten. Sicherlich ist der Einfluss in der EU noch sehr gering, aber der Erfolg in den Städten könnte Volt zu einer festen Größe und zu einer harten Konkurrenz für Grüne und Liberale werden lassen. Auch die Linke, die seit einer Weile versucht, eine authentische Alternative zu den Grünen zu sein, wird durch Volt ausgebremst, weil die junge Partei auf junge Wähler einen coolen Eindruck macht.
Volt wird allerdings nur dann über den akademischen, urban geprägten Raum hinaus erfolgreich sein, wenn die Partei eine charismatische Spitze aufbaut, denn Deutschland ist nicht LinkedIn. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!